vorher noch nie gehört hatte. Unter sich gehend.
Unter sich gehend. Was
bis
ist das?
Man gecheckt, bis man gecheckt hat, was unter sich gehend bedeutet.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast. Hallo ihr Lieben. Wir sind wieder zurück mit einer StudentInnen-Folge. Heute geht es darum, dass eben bald euer Semester losgeht. Das ist die Folge für alle Erstis, alle, die jetzt ganz neu und frisch anfangen mit dem Zahnmedizinstudium. An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite.
Willkommen in der Zahnmedizin.
Und es soll heute einmal darum gehen, was einen in der ersten Zeit erwartet. Das heißt, was kommt alles auf einen zu? Wir gehen unsere Erinnerungen durch, wir teilen Insider mit euch, unsere ja, ganz persönlichen Erfahrungen, die dazu gebracht haben, dass wir herzlich darüber lachen können, was uns alles widerfahren ist. Und wir geben euch Tipps, wie ihr es am besten durchhalten könnt und ihr erfahrt viele Dinge, die man so vielleicht vorher gar nicht hört. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann teilt sie auf jeden Fall mit euren FreundInnen, denn dann habt ihr alle einen großen Vorteil, denn das hier ist definitiv all das, was ihr in keinem einzigen Lehrbuch und in keiner Vorlesung hören werdet.
Du hörst diese Folge und du folgst uns noch nicht? Dann kannst du das jetzt tun. Klick einmal auf den Follow-Button, gib uns 5 Sterne und wenn du uns in unserem Daily Life in der Praxis begleiten möchtest, dann kannst du das am allerbesten auf TikTok tun.
Highs und Lows.
Ich habe ja heute den Pullover an, du hast ja das T-Shirt an, ja, von unserer Merch. Und ich habe heute ein Kompliment bekommen für unsere Merch, beziehungsweise
oh, cool,
für,
von
dass
wem?
Es so schön aussieht. Ja, einfach von einer Freundin. Ich hatte den nämlich schon schön an, war schon fertig für den Podcast quasi.
Ah.
Und das, ich muss auch sagen, ist ja auch sehr gemütlich,
ja,
da drin.
Ja, total.
Und ich finde es auch sehr schön. Wir müssen mal unbedingt wieder auf ein Event, um in unserer Merch auch wieder rumzugehen.
Yes. Ja, wenn wir mal ein bisschen weniger arbeiten würden, ne?
Ja.
Dann können wir
ein bisschen mehr Podcast machen drin. Ja.
Meine Assi ist jetzt endlich wieder da. Die war ja im Urlaub und danach war sie krank. Und
ja,
jetzt, ja, und ich bin so froh, weil ich ja ab heute die doppelte Menge an Patienten übernommen habe. Und als ich heute Morgen reingeguckt habe und um 7.30 Uhr da 4 Patienten standen plus unangemeldete Schmerzpatienten, da
super
war ich nur so, Halleluja, gut, dass sie wieder da ist, weil wäre sie nicht da, könnte ich jetzt wieder nach Hause gehen.
Ja, dann wärst du auch jetzt noch nicht zu Hause.
Nee.
Also dann. Aber wie viele Patienten hattest du dann heute insgesamt?
Ging 22.
Oh.
Ja, würde man denken, ne? Aber davon waren alleine 4 Endos, ne?
Ach so, schade.
Genau.
Wie lange warst du heute da?
7.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
Ohne Pause. Ja, ja, genau.
Ja.
Schön.
Also ich saß dann so um 16.30 Uhr völlig fertig mit meinem körnigen Frischkäse im Gruppenraum und war so...
Ja, wir haben ja heute die Folge über, was man vom Studium erwarten kann. Hier ein kleiner Einblick ins Arbeitsleben. Es kommt
ja
danach.
Welcome. Es ist jetzt ja schon ein bisschen länger her, aber mein High war mein Urlaub, den ich jetzt gerade nochmal dazwischen gequetscht habe, mit tatsächlich nur 3 Tagen. Aber so viel Erholung in diesen 3 Tagen. Das war richtig, richtig toll. Bin ja eigentlich kein Fan, der im Sommer in die Berge fährt. Ich bin kein Fan von Sommerurlaub in den Bergen. Ich habe das früher nicht verstanden. Ich dachte mir so, Berge sind fürs Skifahren. Was soll ich da im Sommer?
Ne? Ja.
So im Sommer fahre ich ans Meer. Was soll ich im Sommer in den Bergen? Mhm. Aber so ein Spätsommer ist richtig Deluxe, wenn man nochmal so
voll
ein bisschen
schön
wandern kann. Und dann eben auch das Essen. Also ich bin ja so ein Foodie und ich liebe gutes Essen. Und österreichisches Essen ist doch wirklich einfach, also Deluxe, ne?
Ja.
Südtirol
ja
ist noch besser, finde ich. Also Südtirol ist wirklich Nonplusultra, weil da hast du auch die Pasta.
Ich finde, wenn man dann durch die Berge gegangen ist und dann kehrt man ein, ich finde auch dieses Wort schon so schön, einkehren in eine Hütte.
Ja.
Und dann hat man da diese Umgebung, es ist so gemütlich und dann noch so ein dampfender Teller. Und vor allem, die machen die Teller ja immer randvoll.
Ja,
die machen
ja
immer viel zu viel Essen.
Ja, ich liebe das.
So anderthalb Personen.
Ja, kulinarisch. Also ich war in Kitzbühel und es waren bestimmt viele von euch schon in Kitzbühel. Und da muss man ja sagen, also kulinarisch bietet das ja schon extrem viel. Es ist ja nicht nur ein wunderschöner Ort und die Berge sind ganz toll. Es sind auch einfach super tolle Restaurants. Und ich war eben auch in bester Gesellschaft. Und dazu muss man jetzt sagen, das polarisiert jetzt vielleicht ein bisschen, aber so komplett ohne Kinder, das ist schon ein cooler Urlaub, ne? Also da kann man schon einfach einfach alles das machen, was man möchte, zu den Zeiten, zu denen man das möchte. Mhm. Und man muss auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen.
Eine Welt der unglaublichen Flexibilität, die man sonst nicht hätte, also jedenfalls mit Kindern, das ist einfach auch was, was man total genießen und auch
schätzen sollte.
Schätzen sollte, genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, verehren, wertschätzen,
Das dann, genau. War auf jeden Fall richtig, richtig toll und
cool.
Ja. Jetzt, jetzt bin ich wieder back to
Business. Ja. Was ist denn dein Low?
Mein Low kommt natürlich dann aus der Praxis, ist ja klar. Und es ist ein Patientenfall, der mich beschäftigt, schon seit längerem tatsächlich, weil ich mich an der Stelle so hilflos gefühlt habe oder so ein bisschen
alleingelassen
von Kolleginnen. Also nicht jetzt. Es war nichts Anspruchsvolles für mich jetzt so in dem Sinne, aber es war einfach schlimm mitzubekommen, dass dieser Patient die ganze Zeit von A nach B geschickt worden ist und letztlich keiner mal gesagt hat, okay, hey, ich stehe dafür gerade, okay, hey, ich mache das jetzt einfach einmal. Und zwar, um das jetzt hier nochmal so ein bisschen zu erläutern, es ist ein Bisphosphonat-Patient, das heißt, nicht nur das, also das ist ein... Es ist wirklich ein multimorbider Patient, also ganz viele Erkrankungen, ganz viel, also auch starker Raucher, viele Medikamente, karektisch inzwischen, also ganz, ganz dünn und dann Grunderkrankungen dazu und mangelnde Compliance sicherlich auch, natürlich, aber man darf das, finde ich, auch dann immer nicht zu hart beurteilen, dann eine maligne Tumorerkrankung mit Folge von Resektion des Unterkiefers und Bisphosphonat-Therapie aufgrund der Osteoporose. Also eigentlich alles, was man so haben kann.
Ja, das klingt wirklich erstmal auch nach einer Anamnese, wo man sich ungefähr eine Viertelstunde einlesen muss.
Genau, genau. Und dann dazu aber leider auch noch suizidal. Also war dann eben auch für mich natürlich ein bisschen schwierig, wenn... mir dann so, ich meine, das ist auch eine schwierige Geschichte, ne, wenn einem Selbstmordgedanken entgegengebracht werden, verbalisiert, wie reagiert man da drauf?
Ja, noch gar nicht lange, oder?
Gar nicht.
Kein Verhältnis,
Nee, und klar, ein sehr alter Patient, aber trotzdem ernst zu nehmen natürlich, fraglich, also zumindest mal zu dokumentieren. Und dann ging es halt um so eine Dehiszenz, die eben da war und die ist schon natürlich deutlich kleiner geworden nach der letzten plastischen Deckung. Man muss natürlich sagen, an so einer Stelle, das habe ich natürlich nicht angefasst. Also ich habe da gar nichts plastisch gedeckt, denn das ist, muss ja mit IV-Antibiose und richtiger Überwachung in allem passieren. Also da würde ich auch immer die Finger von lassen. Ich finde, das ist falscher Stolz zu sagen, ich mache das mal eben, sowas zu managen. Und die MKG ist halt schon 2-3 Mal dran gewesen und da war aber halt nach wie vor eine Defizienz und es ging halt darum, dass ich jetzt aber den Zahnersatz da drauf machen sollte.
Ja,
weil der Patient halt gerne da jetzt zählt. Kann ich auch verstehen, dass er da gerne eine Prothese drauf haben will. Aber letztlich habe ich halt gesagt, naja, also mit meinen netten Nachkontrollen, mit meinem H2O2, hier komme ich auch nicht besonders weit, weil ich kann das zwar sozusagen monitoren und fotografieren und immer noch weiter...
Sagen, dass die Dehiszenz immer noch da ist.
Genau. Und dann habe ich natürlich von A nach B geschickt und dann, man weiß es ja halt auch, dass, da freue ich mich wirklich auf die elektronische Patientenakte, wenn ihr irgendwann mal kommt. Aber wenn dann von Patientenseite immer nur sowas kommt wie, ja, der Arzt hat gesagt, er hofft, dass das zuheilt, da werde ich halt aggressiv, ne? Also da werde ich aggressiv, weil Also ich hoffe auch ganz viel in meinem Leben, dass bei einem todkranken Patienten es mal so zu einer Spontanheilung kommt. Also und da wird man dann irgendwann so sauer, weil man kann ja nichts machen. Man erreicht ja man erreicht ja auch als Ärztin im Krankenhaus niemanden. Ne? Also man kann dann da hinterher telefonieren, man kann dann zu niedergelassenen Chirurgen schicken, die niedergelassenen ChirurgInnen, die sagen dann, ja, machen wir aber nicht, weil kommt ja aus dem KH, dann schickt man wieder ins KH, dann sagen die wieder, ja, nee, wir machen Nachkontrolle im November und ich sag, ja gut, was soll ich jetzt bis November warten, bis der Patient jetzt wieder meine Prothese kriegt, kann nichts essen, sagt, wenn ich keine Zähne kriege, will ich mich lieber umbringen, so ungefähr, also ne, ist keine schöne Situation und ich habe da wirklich, und dann die Angehörigen, und es ist ja dann, also
mich echt von allen Seiten irgendwie Dinge, die du ganz schnell in Anführungszeichen neben deiner eigentlichen Arbeit lösen musst, die aber tatsächlich mit der Behandlung an sich, die du dann im Behandlungszimmer hast, gar nichts zu tun haben, sondern alles drumherum einfach die Sorge um den Patienten im wahrsten Sinne. Ne? Also nicht für den Patienten im Patientenmund, sondern um den Patienten rum. Ja.
Und dann immer diese Wut auf das System. Das bringt einem ja überhaupt gar nichts, aber ich werde dann immer so wütend, weil ich mir denke, es ist ja ganz häufig so, dass PatientInnen sagen, ja, der Arzt hat mich wieder weggeschickt, die Ärztin hat immer gesagt, sie macht nichts. Und wir sind da als medizinisches Personal natürlich oft ein bisschen zurückhaltender, weil wir wissen, dass es nicht immer so einfach ist. Aber wenn man dann mal selber in so einer Situation ist, in der man jemanden gerne versorgt sehen wollen würde, ich verstehe, dass man nicht jede Dehiszenz sofort wieder decken kann. Darum geht's mir auch gar nicht. Es ging mir ja gar nicht darum, dass das alles sofort wieder gedeckt wird. Ich weiß auch, dass das nicht funktioniert und dass es noch größer wird und dass die Gefahr davon sehr groß ist. Und ich weiß auch, dass man das abwägen muss, ob man jetzt die Prothese darauf macht, auch wenn es dann vielleicht wieder dehiszent wird. Aber ich habe keinen Bock, die Verantwortung alleine zu tragen. Da sind wir wieder auf dem Punkt. Da ging es mir natürlich drum. Wenn ich dann einfach daherkomme und sage, ja, wir machen einfach eine Prothese, wer ist dann nachher schuld? Ich.
Ja. Ne? Naja, klar. Ja, sicher. Und du bist dann ja auch voll 2 Jahre dafür verantwortlich, dass es funktioniert, 2 Jahre lang.
Genau. Und dann muss man natürlich immer abwägen, ne? Wie ist das jetzt? Und ich kann ja vielleicht ein bisschen anteasern, vielleicht kommt es ja nochmal zur Sprache. Ich habe heute zwei sehr hilfreiche Anrufe diesbezüglich erhalten. Einmal von der Palliativmedizinerin und einmal von einem niedergelassenen MKGler.
Ach, wie schön, na, immerhin. Ja, aber das weißt du ja in dem Moment nicht. Nee. Es geht ja jetzt gerade um das Low und den Moment, weil wir ja gewohnt sind, sofort helfen zu können. In der Zahnmedizin sind wir immer gewohnt, dass du ein Problem hast und du kannst, wenn du die Zeit hast, rein theoretisch sofort was machen.
Genau.
Und wir haben so diese Geduldsschwelle, die liegt bei uns ganz niedrig, weil wir nicht gewohnt sind, darauf zu warten, Antwort zu bekommen oder darauf zu warten, irgendwie den Schritt weiterzumachen, weil wir weil wir Alleinbehandler sind, das immer alles alleine können eigentlich.
Mhm. Ja. Ja, und eben auch, also was ich eben immer schlimm finde, ist dieses Bedürfnis, der PatientInnen zu sehen und sich nicht drum kümmern zu können.
Ja.
Und ich finde, man zweifelt dann auch schnell an sich selbst und sagt, ja gut, aber warum traust du dich denn nicht? Warum stehst du nicht einfach dafür gerade? Gut, jetzt sind es 3 Schultern, die dafür gerade stehen, vereint dahinter und sagen, ja, wir müssen hier auch so ein bisschen Abwägung machen der Situation. Ne?
Ja, ja.
Das ist dann schön. Aber ja, also das ist furchtbar. Und dann muss man ja sagen, man kann dafür auch, und das ist ja natürlich wieder ein Zusatzaspekt, du kannst nichts dafür abrechnen.
Ja.
Du kannst ein Konseil abrechnen, weil natürlich du mal telefoniert hast und du kannst eine R1 oder eine N abrechnen. Aber auch nicht jede Woche. Und
ja, aber es ist ja auch nicht dann dementsprechend, was eigentlich dein Umsatz sein müsste, um wirtschaftlich zu sein, ganz klar. Ja.
Nee. Und für sowas ist wieder kein Platz. Ne?
Genau, wäre ja aber eigentlich so wichtig, weil das dann quasi wieder etwas ist, was sich nicht in irgendwelchen Punkten messen lässt.
Genau.
Das ist aber trotzdem was im Gesundheitswesen, was das ja ausmacht.
Genau.
Menschen helfen. Ja. Voll. Cool, dass du es trotzdem gemacht hast.
Ja.
Dass du die Zeit genommen hast. Cool, dass du unwirtschaftlich warst. Kannst du stolz auf dich sein?
Fokus Beyond the Floss.
Die Uni geht los und zwar schon im Oktober. Das Semester startet und hier an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, von euch, die jetzt zuhören, die einen Studienplatz bekommen haben.
Yay!
Ist schon mega cool. Also ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, wie das war, diesen Brief damals zu öffnen und zu sehen, wow, ich habe einen Studienplatz bekommen.
Vor allem auch, wo geht's überhaupt hin?
Ja.
Ich meine, dein ganzes Leben, dein ganzer Lebensfokus wird sich jetzt auf eine andere Stadt, es sei denn, du bist einer der wenigen, der in der Stadt, wo du auch zur Schule gegangen bist, studieren kannst.
Ja.
Dein ganzes Leben wird sich auf den Kopf stellen, neue Freunde, neues Umfeld, neue Wohnung, von
überhaupt
zu Hause aus.
Die erste Wohnung, genau.
Ja, vielleicht eine WG.
Richtig cool.
Und ja. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen, weil auch so rückblickend, wir werden jetzt ja hier einmal unsere Studienzeit oder das aufdröseln, aber zurückblickend ist die Studienzeit was man so genießen muss, weil das eine so coole Zeit ist.
Ja. Tatsächlich ja. War ich jetzt letztes Wochenende nochmal an meinem Studienort. Ich habe in Hannover studiert, also MHH, und ich war dann dort spazieren im Rahmen von einem Familiengeburtstag, nicht meinem eigenen, aber eben mit vielen kleinen Kindern auch. Und wir waren dann an einem Ausflugsort und ich meinte, ach toll, hier war ich noch nie. Und dann hieß es erstmal, wie lange hast du in Hannover studiert? Und ich so, ja, aber ich meine, ich war ja nur in der BIP.
Und ja.
Kommen wir nämlich auf den Boden der Tatsachen, meine Lieben. Es heißt tatsächlich auch für euch ab jetzt, ja, coole Studentenzeit und sicherlich auch die ein oder andere Party, keine Frage. Die Zani-Partys sind die besten. Wir können feiern, Leute. Aber auch echt viel lernen. Auch echt einfach eine verdammt blöde Zeit mit echt viel lernen. Das muss man dazu sagen.
Und ich würde jedem und jeder empfehlen, fange einfach gleich von Anfang an.
Das ist aber
du musst es einfach akzeptieren. Du kommst nicht drum herum, sonst muss man halt einfach ein Semester wiederholen und es wird auch nicht weniger und es ist auch nicht so, dass man denkt, ach ja, nee, das wird schon am Ende. Es wird so viel sein, wie du es dir in deinen schlimmsten Träumen nicht ausmalen kannst. Fang einfach an, nimm dir das Buch und wie ein guter Freund von mir damals, das war im Staatsexamen, gesagt hat, und zwar wollte ich ihn ein bisschen reinlegen. Und ich meinte so, Benni, liebe Grüße übrigens hier an dich, ich meinte so zu ihm kurz vor der Biochemieprüfung oder irgendwas, nee, Biochemie hat man ja gar nicht im Staatsexamen, was war denn das? Irgendwas, wo man ganz viel lernen musste.
Hm.
Jedenfalls war das so, dass wir noch 3 Tage Zeit hatten, wir hatten aber davor irgendwie die Derma-Prüfung, danach hatten wir so MKG, so ungefähr. Und meinte ich, oh, Benni, das Skript, das wir auswendig lernen müssen, auswendig lernen ist wirklich dann Wort für Wort, ne? Das sind 1000 Seiten. Und Benni, der halt eigentlich, also 1000 Seiten auswendig lernen in 3 Tagen, der hat das aber, weil das Zahnmedizinstudenten waren, oder er halt auch Zahnmedizinstudent war, hat das gar nicht in Frage gestellt. Er hat nur gesagt, oh echt, 1000 Seiten, so völlig in sein Schicksal ergeben, weil es ja halt sein könnte, dass man innerhalb von 3 Tagen 1000 Seiten auswendig lernen müsste. Das könnte schon sein. Ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Und wir wollen euch ja heute vor allem einmal sagen, was könnt ihr eigentlich erwarten, wenn jetzt dann in 3 Wochen ist es jetzt, glaube ich, das Zahnmedizinstudium losgeht.
Ja, also als allererstes natürlich, wenn man diese Einschreibung da hatte, also es gab doch diesen Einschreibetermin, da musste man dann hingehen.
Ja, aber Nora, weißt du, was ich gehört habe? Ich weiß, bei uns war das auch noch so, aber das ist jetzt online.
Oh, ist ja doof.
Trifft man dann gar keine? Ja, genau. Ich stand da nämlich auch 5 Stunden lang oder so. Das war so eine Wendeltreppe in Berlin. Ich habe in Berlin studiert übrigens an der Charité. Und da ist so eine Wendeltreppe gewesen in so einem ganz alten Gebäude. Die Charité hat ja noch sehr schöne alte Gebäude. Es war wie so ein Dornröschen. Ist das Dornröschen, die schläft?
Ja.
Ja. Dornröschen-Turm. Und da ganz oben musste man sich einschreiben. Und wir mussten uns mit den Humanis zusammen einschreiben.
Ja, wir auch.
Weil die Zahnmediziner sind ja gar nicht so viel. Wir waren ja nur 35 in Berlin.
Aber wir waren doppelt so viele. Wir waren 65.
Echt? Mhm. Oh, krass. Ja. Dann warte ja echt viel.
Ja.
Nee, wir waren nur 35 und dann haben wir da 5 Stunden gestanden, hast dich mit allen Humanis irgendwie angefreundet, die um dich rumstanden und ab und zu mal so ein vereinzelter Zahni.
Ja, cool.
Das ist nämlich ganz wichtig übrigens, Zahni und Humani.
It's not the same.
Ja, it's not the same.
Und ja, also okay, schade, kein Einschreiben mehr. Aber wir hatten halt im Anschluss an dieses Einschreiben noch so ein Treffen in der Stadt, wo dann halt alle hingekommen sind. Und ich fand das so cool. Ich habe nämlich so ein richtig cooles Mädel, Carla, liebe Grüße hier an der Stelle, gesehen in so einer schwarzen Lederjacke und so richtig schwarz geschminkte Augen und so coole Locken. Sie sah mega aus.
Die Carla, die ich auch kenne?
Ja, ja.
Und ich hab richtig dunkel, schwarz geschminkte Augen.
Sah richtig cool aus. Und ich dachte mir so, boah, mit der will ich befreundet sein. Und da kommen wir auch schon zum wichtigsten Thema, ihr Lieben.
Freunde.
Ihr braucht Freunde. Ja, ihr braucht Freunde, ihr schafft das sonst nicht. Das ist kein Studium für Alleinkampf.
Ja, also, manche versuchen es und die haben es viel schwerer. Das macht auch keinen Spaß, wenn du es alleine machen musst. Auch, es gibt auch in der Zahnmedizin ja auch im Studium schon ganz viel so Ellenbogenkultur, dass sich da Leute probieren, nach vorne durchzuboxen. Aber ihr seid nur so wenige im Zahnmedizinstudium. Und mit Freunden macht's einfach viel mehr Spaß. Und mein lieber Freund Benny, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, wann die Deadlines sind für all die Dinge, die wir abgeben mussten, der hätte es nie geschafft. Das sagt er sogar selber.
Micha? Das hat sogar einmal ein Prof zu uns gesagt. Wir wissen auch, dass sie alles für sie gemacht hat. Und ich nur so. Aber dafür hat er andere Dinge für mich getan. Ja, eine Hand wäscht die andere, oder?
Ja.
Also ganz, ganz wichtig. Ich finde es eh cool, dadurch, dass man nur so wenige ist, hat man ja eigentlich auch schon ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber man braucht eben doch seinen Inner Circle, um das durchhalten zu können. Und die lernt man in der Regel. Es gibt ja diese erste Woche, diese Orientierungswoche, die wird ja sicherlich nicht abgeschafft sein. Und da lernt man schon mal ein paar Leute kennen und das ist einfach cool. Wir mussten damals ganz viele Spiele machen, wo man sich irgendwie ausziehen musste. Ich habe mich nicht ausgezogen, es war nicht schlimm. Also ich wollte natürlich dazugehören. Ja, es gab so Kleiderketten und so komischen Quatsch. Also,
ach so, nee, also das würde ich auf gar keinen Fall auch gleich am Anfang machen.
Genau.
Weil das ist auch der Zahni-Klüngel. Nora und ich waren ja beide da sehr fokussiert in der Zahnklinik. Alles, was im Zahnmedizinstudium passiert, das spricht sich rum wie ein Lauffeuer.
Ja,
und weil es nur so wenig sind, in die Semester nach oben wie nach unten, in alle.
Ja, also es ist schon ist ein bisschen GZSZ-mäßig. Gibt's das noch?
Ja.
Und ja.
Ich glaube, GZSZ gibt's noch.
Also auf jeden Fall ganz viele Intrigen. Es gibt viele Intrigen, es gibt viele Gerüchte und es macht einfach auch ganz viel Spaß. Also es fängt halt erstmal an mit dieser Woche, danach geht's los mit den ersten Vorlesungen und diese Einführungsvorlesungen.
Boah, Nora, ich muss dir ganz kurz was sagen. Weißt du, also GZSZ gibt's noch, es spielt noch und das gibt's seit 1992.
Ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja.
Okay.
Diese Einführungsvorlesungen, wir hatten sie damals mit den Humanis zusammen. Das war eigentlich ganz cool, fand ich. Und dann ging es aber daran, dass man diese zahnmedizinischen Einführungsvorlesungen hatte. Und wir hatten damals so eine ganz blöde Situation, die diese Ellenbogengesellschaft schon mal direkt total gefördert hat. Und das war ein, gucken Sie einmal nach links, gucken Sie einmal nach rechts. Einer von diesen beiden, einer von diesen beiden wird nächstes Jahr nicht mehr neben Ihnen sitzen.
Ach, komm ab.
Das war aber so. Du wirst ausgesiebt und das ist leider so.
Ja.
Es wird halt gesiebt und es gibt auf jeder Uni unterschiedliche Fächer, in denen gesiebt wird. Also bei den einen in Göttingen zum Beispiel weiß ich noch, war der TPK, also der technisch-propädeutische Kurs, das ist der erste zahntechnische Kurs, den ihr machen werdet. Ihr werdet da gleich reingeschmissen in die Zahntechnik und müsst dann mit Gips durch diese Küche rennen. Und da war es wirklich so, da hat fast jeder diesen TPK bestanden. Jetzt werden die ganzen Leute aus Göttingen aufschreien. Nein, das stimmt gar nicht. Der war bei uns auch total schwer. Stimmt aber nicht. Also ich habe ja mitgekriegt damals, was sie machen mussten. Das war bei uns viel schlimmer. Dafür hatten wir aber andere Fächer, die dadurch, die nicht so krass ausgesiebt haben. Also jede Uni hat so ein bisschen ihr Ding. Es gibt, weiß nicht, was bei euch war. Manche haben Biochemie, andere haben Physio, andere haben irgendwie ne, Chemie, Physik.
Also in Berlin war es auf jeden Fall auch der TPK-Kurs. Also das war absoluter Horror. Mhm. Und ich habe in meiner ersten Woche ein Mädchen kennengelernt, die das gerade hinter sich hatte. Nee, gar nicht wahr. Das war ein Mädchen kennengelernt, die gerade mit ihrem Staatsexamen am Gange war. Und die hat gesagt, weißt du was, wenn du den TPK geschafft hast, das war das Schlimmste im ganzen Studium. Wenn du das geschafft hast, dann schaffst du auch den Rest von der Zahnmedizin. Ja. Schlimmer als das wird's nicht.
Ja.
Und ich muss sagen, beim TPK-Kurs, ich weiß zum Beispiel, in Bayern heißt das Klötzchenkurs. Also es heißt nicht überall TPK. Jedenfalls bist du so unvorbereitet, wenn du nicht Zahntechniker bist. Also ich war, und manche haben dann vorher ein Praktikum gemacht oder haben aber schon mal länger im Zahntechnikerlabor gearbeitet. Genau, das bringt dir ungefähr gar nichts, weil du so schnell auf einmal arbeiten musst. Und ich bin sogar im TPK, weil man das hat dann ja so Deadlines. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man das Semester wiederholen.
Ja, Moment, aber wir müssen dann jetzt so ein bisschen von vorne anfangen. Also das können wir jetzt hier nicht
einfach
so reinschmeißen.
Wir fangen gleich von vorne an. Ja. Nur einmal, um das einmal diese Relevanz des TPK-Kurses mal deutlich zu machen. Ich bin sogar mit Norovirus zum TPK-Kurs gegangen, mit FFP2-Maske, das war lange vor Corona. Da hat noch niemand gewusst, wie man Corona schreibt, nur auf dem Bier. Jedenfalls bin ich da mit Norovirus hingegangen, eine FFP2-Maske, und habe da noch zu Ende aufgewachst, weil ich das Semester nicht wiederholen wollte und ich es sonst nicht geschafft hätte, wenn ich 2 Tage lang nicht hingegangen wäre.
Ja, man macht alles in diesem Kurs. Man macht generell alles, man geht über seine Grenzen. Im Studium geht man über seine Grenzen. Mhm. Es ist auch ein bisschen spannend, weil man danach das Gefühl hat, man ist Superman oder Superfrau. weil man irgendwie gelernt hat, alles zu unterbinden und über jedes Wasser zu gehen. Also
ja, das wird man im Studium auf jeden Fall gelernt, ja.
Aber nochmal von Anfang an, also dieser TPK, also der technisch-propädeutische Kurs, das ist also eigentlich ein zahntechnischer Kurs. Und das Witzige daran ist, ihr kriegt Vorlesungen, also theoretisch. Meistens kriegt ihr die Folien nicht dafür. Das heißt, ihr müsst euch das entweder alles merken oder ganz schnell abschreiben. Inzwischen kann man ja auch fotografieren, so, ne, konnte man damals auch, aber die Handys waren so schlecht, konntest du alles gar nicht lesen eigentlich. Nein, also, kannst das dann alles abfotografieren. Das bringt dir aber letztlich eigentlich alles so gar nichts, weil du stehst dann da und musst es praktisch ausführen.
Ja, du musst dir vorstellen, dir zeigt einmal jemand, wie man etwas herstellt, was du vorher noch nie hergestellt hast. Du weißt auch vorher gar nicht so genau, wofür es eigentlich ist. Das heißt, die Kriterien, die du da anlegen sollst, warum jetzt zum Beispiel die Oberfläche so glatt sein muss, das hinterfragst du gar nicht, sondern es muss einfach so glatt sein, dass es glänzt und da muss ein Kontakt zwischen zwei Dingen hergestellt werden und der muss genau da an dieser Stelle sein. Also warum das so ist, das lernst du viel später. Und manche Leute zum Beispiel haben auch in anderen Vorlesungen ganz lange nicht verstanden, worum es geht. Und zum Beispiel, bis ich gecheckt habe, wo eigentlich der Wurzelkanal ist. Ja. Weißt du? Weil ich mal so dachte, ja, aber dann haben die immer dieses Schachbrett, dieses Schachmuster an die Wand geworfen auf den Folien. Ja. Overhead-Projektoren gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, aber gut.
Ja.
Jedenfalls dachte ich mir, aber wo ist denn das im Zahn?
Wo
ist es denn?
Ja.
Weißt du? Bis ich das verstanden habe.
Ich weiß auch noch, bei uns war so ein Riesenthema immer die Isolierung. Welche Isolierung du für was nimmst. Also Gips gegen Gips, Gips gegen Wachsisolierung, Gips gegen Kunststoff, Kunststoff gegen Wachs. Diese Isolierung. Und ich hatte immer panische Angst, die falsche Isolierung von irgendwas zu benutzen und die falsche auf das Modell und keine Ahnung was. Also
Weißt du, was mir da auch einfällt? Ein Wort, was ich vorher noch nie gehört hatte? Unter sich gehend.
Unter sich gehen. Was
bis
ist das?
Man gecheckt, bis man gecheckt hat, was unter sich gehen bedeutet.
Unter sich gehen, das habe ich nie. Ich habe was. Ich dachte auch, was soll denn unter sich selbst gehen? So,
das haben wir nicht gescriptet übrigens. Aber unter sich gehen,
dass du das auspackst.
Begriff.
Was ist das?
Also, jetzt hier ist der Tipps. Also, unter sich gehend bedeutet,
ihr müsst ganz kurz, ihr müsst aber hinnehmen, dass das einfach ein bisschen Banane ist. Das ist einfach so.
Warum es wichtig ist, kommt später. Wie gesagt, das hatten wir ja gerade. Ja. Unter sich gehend bedeutet, wenn etwas nicht parallel ist, sondern eine Krümmung hat. So, ich zeige es jetzt hier in der Kamera. Ihr müsst jetzt alle das Video anmachen, weil man in der Zahnmedizin einfach Sachen sehen muss. Das muss man sich zum Beispiel auch zu Herzen nehmen. Ihr müsst die Dinge sehen, fühlen, was auch immer, hören, alles. Jedenfalls, unter sich gehend bedeutet, du hast eine Krümmung. Und alles das, was unter der Krümmung ist, Das ist unter sich gehend. Also das, was
unter sich gehende Bereich.
Und die wollen wir in der Zahnmedizin nicht haben. So. Also das ist unter sich gehend.
We don't want to know unter sich gehend. Ja, und das Verrückte ist halt einfach
unter sich
Begriff.
Gehend, nicht unter sich gehend. Unter sich unter gehend, sich gehend nicht unter sich gehend. Gehend. Das machen wir als Real. Und dann dürfen wir alle sagen, was
ja,
es ist.
Aber das kann kein Mensch verstehen, aber ja.
Unter sich gehend, nicht unter sich gehend.
Also es ist auch Dauerthema. Es ist immer wieder, wird es euch unterkommen, dieses unter sich gehende.
Unterkommen.
Also, ja. Also Tipp Nummer 1 für den TPK ist...
unter sich gehend.
Nein, aber haltet euch an diejenigen, die den Kurs wiederholen.
Ja, und das ist allerdings ein guter Tipp.
Und an ZahntechnikerInnen.
Ja, das ist auch ein Tipp Nummer 1. Alle Zahntechniker sind dein bester Freund in diesem Kurs.
Ja.
Und das Beste ist, wenn du dich mit einem Zahntechniker befreundest, weil du auf jeden Fall in die Situation kommen wirst, wo du irgendetwas, wo du Hilfe brauchst von denen.
Du brauchst Hilfe.
Also suche dir einen Zahntechniker, mache ihn dir zum Freund, kaufe ihm Schokolade, wie auch immer.
Und an alle Zahntechniker... oder innen, die sich jetzt, ja, erstens, danke, zweitens, die das jetzt gerade hier hören, lasst euch nicht ausnutzen, Leute.
Ja, genau. Macht erst eure eigenen Sachen fertig, aber ganz ehrlich, Jan, falls du es jetzt hier hörst, es war immer so, Jan hat immer, das ist unser Zahntechniker gewesen, der war auch schon seit ein paar Jahren Zahntechniker, kommt aus einer Zahntechnikerfamilie und so weiter. Und es war immer so, du hattest 1 oder 2 Wochen für eine Aufgabe im TPK. Jan war halt eigentlich immer so nach 2 Stunden fertig. Mhm. Und dann hat er aber, weil er sonst andere Aufgaben bekommen hat vom Assi, also vom Assistenzzahnarzt.
Ja, und die wurden immer wieder zurückgeschickt. Bei uns war es so, dass das ist so nach dem Motto, ja, schön, dass du Techniker bist, aber du kannst es trotzdem nicht gut genug. Also nicht für das, was jetzt hier in der Uni als Anforderung gilt. Und dann mussten sie es immer noch mal machen und wurden ständig hin und her geschickt. Das war halt auch richtige Schikane, ne?
Ja, und deswegen haben die halt einfach dann immer gewartet, bis alle anderen auch ungefähr so waren, haben dann von den 5 Leuten, die neben denen saßen, auch noch die Arbeiten gemacht.
Und immer versucht, das irgendwie anders zu machen, damit es nicht so auffällig ist.
Ja, genau. Und das darfst du ja, das darf man auf gar keinen Fall ja mitkriegen, ne? Das, was wir jetzt sagen. Also die dürfen euch ja nicht helfen. Uns hat natürlich auch keiner geholfen.
Keiner darf jemanden.
Wir haben alles alleine gemacht.
Alles alleine.
Ja. Mhm. Alles alleine gemacht, ja. Übrigens Löten. Löten ist auch so eine Sache. Das ist ein großer Nervenkitzel.
Gießen fand ich auch richtig schrecklich. Dieser Punkt, dieses
Schleuderding.
Diesen Punkt abzupassen, wo du dann drückst und dann wird's. Oh.
Ja. Also ihr werdet Dinge lernen, was eine Muffel ist.
Muffel. Eine Muffel. Und wie heißen diese Dinger nochmal für die Prothesen, wenn du stopfst und presst?
Wie hieß denn nochmal?
In die Kalotte. Kalotte war dieses Ding, dieses blöde Mistding. Kalotte, wir mussten ja höckerlose Zähne aufstellen in der Totalprothetik. Und da hast du eine Kalotte.
Warum?
Ja, das ist so eine bestimmte Technik. Und das ist so eine Kalotte, ist so ein Eisen, also so ein, nee, nicht Eisen, aber so ein Edelstahlding. Das ist so ein kleines Teil, das musst du dann so auf die Zähne drauflegen und es müssen alle Zähne auf der Kalotte liegen. Kannst du auch nicht mehr hören. Also ja.
So, ihr merkt auch schon, das sind Dinge, die braucht man in der Praxis nicht mehr so.
Ja,
und Nora und ich sind jetzt ja beide, manche Dinge vergisst man nicht, manche Dinge braucht man noch, manche Dinge braucht man nicht mehr. Es ist aber tatsächlich, also falls es euch beruhigt, es ist trotzdem, würde ich schon sagen, gut, wenn man es mal gemacht hat.
Ja, voll.
Es gibt einem auf jeden Fall sehr viel Respekt vor den Zahntechnikern. Man versteht ganz viel, was in der Zahntechnik auch schief gehen kann und es zum Verständnis dessen, was wir in den Mund einsetzen, finde ich es schon gut.
Ich finde es auch gut.
Ja, absolut, aber dieser Druck, der dahinter ist,
das ist
in
halt
der
fies,
Zahn,
ne?
Das ist im halt, Zahnmedizinstudium, ja. Der ist halt unnötig.
Es ist halt sehr viel Druck, es ist sehr viel Schikane, man muss eben dann immer so Zwischenschritte vorzeigen und je nachdem, wie gut man mit dem Saalassi steht, oder auch, wie auffällig man ist. Das ist, finde ich, auch ein ganz guter Tipp. Man sollte nicht zu auffällig sein in diesen Kursen. Man sollte relativ so in der Mitte mitschwimmen. Nicht zu auffällig werden. Dann ist man schnell...
Under the radar? Ja. Hast du das so gemacht? Also ich war...
Es hat nicht geklappt.
Ich war auch mal sehr auffällig.
Ich bin keine unauffällige Person, aber...
Ich auch nicht.
Aber
Also, die anderen hatten es auf jeden Fall leichter.
Weiß ich nicht, aber es war schon verrückt, wie unfair das Ganze zum Teil abgelaufen ist. Ja. Und das lernt man eben auch sehr schnell. Es ist halt einfach,
sehr subjektiv.
Es ist sehr subjektiv und man muss sich relativ früh eine dicke Haut zulegen.
Ja. Ja. Man sollte wirklich probieren, so wenig wie möglich persönlich zu nehmen.
Ja.
Ganz ehrlich, im Zahnmedizinstudium, weil es halt so praktisch und so technisch ist in vielen Bereichen, ist es sehr subjektiv und auch bei zu welchem Assi man geht. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, in den vorklinischen Kursen, ich war immer eher so der Typ, der gesagt hat, ich gehe zu dem, der am schwierigsten ist und der am strengsten ist, damit ich am meisten lerne. Retrospektiv gesehen, geh einfach zu dem, der alles unterschreibt. Das ist wirklich egal. Ja. Machst du nicht so schwer wie ich.
Ja, also ich finde generell, das ist halt, du wirst in diesem Studium wahrscheinlich mit die besten und längsten Freundschaften knüpfen.
Ja, das
weil,
voll.
Weil man sich aber auch in absoluten Extremsituationen kennenlernt. Also alle meine Kommilitoninnen, mit denen ich eng befreundet war und bin, habe ich weinen sehen, schreien sehen, lachen sehen, im absoluten Verzweiflungszustand gesehen. Man geht in seine Grenzen, man geht über seine Grenzen, man geht gemeinsam darüber. Man holt sich aus dem Loch wieder raus, man peppelt sich auf, man zieht das gemeinsam durch. Also es ist schon eine verdammt tolle Zeit und ein ganz toller Zusammenhalt. Aber es ist extrem, es ist ein Studium der Extreme.
Weil es eben so viel Stress macht, brauchst du was dich motiviert, halt weiterzumachen. Und da kommen halt die Freunde ins Spiel. Zusammen sich auszuheulen, wie blöd es wieder war und wie unmöglich die Aufgabe. Zusammen kommt man da durch und deswegen würde ich vor allem probieren, deine Gruppe nicht zu verlieren.
Und manchmal kann es auch sein, dass obwohl du gut warst, du irgendwie auf einem Kieker von jemandem bist oder du halt einfach in diese Statistik reinfällst und du durch das Raster durchfällst, weil es müssen einfach auch Leute durchfallen.
Ja.
Es müssen Leute durchfallen und es kann auch sein, dass du durchfällst und die Welt geht davon nicht unter. Es ist einfach so, dass viel gesiebt wird und das kann mal passieren. Man hat ja auch nicht immer nur das Studium. Manchmal hat man ja auch irgendwelche anderen Umstände noch in seinem Privatleben, die dazu führen, dass man vielleicht nicht immer diese 200% geben kann. Und es kann schon mal dazu führen, dass man dann eben diesen einen, zwei, dritt Versuch irgendwie verpeilt und dann ist es halt so. Anderes Thema, Prüfungen, ganz spannend. Im Vergleich zum Beispiel zu den Humanis haben die Zahnis ganz viele mündliche Prüfungen und das zieht sich bis in das Examen.
Ja.
Das ist vor- und nachteilig, je nachdem, was für ein Lerntyp man ist und je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp man auch ist. Generell empfiehlt es sich aber, für alle Prüfungen immer mündlich auch zu lernen. Das ist was, ich finde, das ist verallgemeinernd wirklich super wichtig fürs ganze Studium zu sagen, von Anfang an in der Gruppe laut lernen, sich gegenseitig abfragen. Man muss sich dazu zwingen, die Dinge vorher auszusprechen, denn sonst sitzt man in dieser Prüfung, hat das vielleicht alles 15 Mal aufgeschrieben, aber man kann es nicht sagen.
Ja. Ich würde auch nochmal sagen, also das ist das eine. Das andere ist natürlich ein ganz anderes Thema, einmal der finanzielle Aspekt. Zahnmedizin ist ein Studium, was sehr zeitintensiv ist und was aber auch sehr kostenintensiv ist.
Ja.
Hattest du einen Nebenjob?
Ja.
Ich hatte auch einen.
Ja. Ich habe im Café gearbeitet und ich habe auch auf, also ich habe für eine Eventagentur gearbeitet.
Ich auch. Ja, Messehostess.
Ja, alles Mögliche. Also ob man da jetzt auf irgendeinem in der Messe irgendwie stand oder irgendwo mal im glitzernden Kleid gesagt hat, wo die Toiletten sind. Also
ich habe mal in Berlin vorm Zoo, wer mich gesehen hat vor 16 Jahren. Da habe ich mal als Gitarre verkleidet. Meine Kollegin hatte Rollerskates an und einen goldenen Rock und irgendwas Rotes. Und ich hatte einen goldenen Rock und so ein Gitarrenoberteil an. Und da sind wir für ein Event, haben wir da Flyer verteilt. Berliner Zoo. Werde ich nie vergessen.
Ja, ich war auch mal als Johanniterin. Ich bin gar keine Johanniterin. Ich war als Johanniterin auf so einem sozialen Fest und habe versucht, Leute da an Bord zu ziehen. Aber ich war ja...
Also, für die Johannise?
Ja.
Ich habe dann ganz lange für Bayer Healthcare auf Messeständen gestanden.
Ja.
Ich habe aber auch auf Messeständen... Achso, übrigens Hashtag keine Werbung. Ich habe auch Fernseher verkauft.
Ja.
Ich habe alles Mögliche gemacht.
Ich war auch immer häufig in so schönen Kleidern irgendwo rumgestanden und habe irgendwie immer gesagt, da lang.
Ja, die Toiletten hier. Ja. Möchten Sie noch einen Kugelschreiber? Genau, aber das sind halt Dinge, die waren eher so am Wochenende, weil man unter der Woche schon auch sehr viel in der Uni war. Ich habe in der Vorklinik habe ich mal in so einem, da kam gerade Frozen Joghurt und Bubble Tea, war da gerade neu in Deutschland, ja. Habe ich da verkauft und habe schon auch immer viel dazu verdient, weil die Kosten vom Zahnmedizinstudium, irgendwelche Bohrer, irgendwelches Wachs und so weiter und so fort, auch am Anfang sehr hoch sind und auch die Bücher fand ich immer ziemlich teuer, die man bezahlen musste.
Ich finde, ein guter Tipp ist tatsächlich, sich Dinge gebraucht zu besorgen.
Voll.
Ich weiß nicht, was es da aktuell so für Börsen gibt, aber da gibt es sicherlich eine Option, da irgendwie reinzukommen.
Oder was?
Ja, ich glaube, das macht man nicht mehr so über Facebook, oder? Geht das jetzt über WhatsApp?
Also ich glaube, in Berlin gibt es die noch. Falls du in Berlin studierst, dann gibt es da den Zahnitrödel, gibt es die Zahnitrödel-Facebook-Gruppe. Und da kannst du auch, wenn du jetzt noch keinen TPK-Koffer gekauft hast, da verkaufen die Leute ihre TPK-Koffer.
Das ist gut.
Das ist diese.
Kauft euch diese
gut.
gebrauchten Koffer. Ich hatte einen gebrauchten Koffer. Es war mega, weil ich nämlich ganz viele Dinge da drin hatte, von denen ich noch nicht wusste, was es Tolles ist. Aber sie haben mir geholfen. Da war zum Beispiel dann eine Special-Polierpaste drin, die super teuer war oder eben, die man teilweise nicht haben durfte. Wir durften damals nicht mit Pariser Rot zum Beispiel polieren, das Gold. Wir durften es nicht mit Pariser Rot machen. Ich weiß
nicht, wieso. Pariser Rot ist voll geil. Ich liebe Pariser Rot, ist auch so ein Wort. Übrigens, Pariser Rot.
Und halt
Pariser
so eine,
Rot ist mega. Pariser Rot ist ja Shit.
Genau, aber wir durften es nicht benutzen, weil sie halt meinten, das ist zu einfach. Und deswegen sollten wir es mit... Aber so war das halt. Wie gesagt,
das ist so ungefähr so. Nein, ich möchte nicht, dass Sie mit dem Computer schreiben. Schreiben Sie bitte mit der Schreibmaschine, weil mit dem Computer ist es zu einfach.
Einfach, genau. Und ich hatte aber Pariser Rot, weil das halt in diesem Koffer drin war. Dann habe ich immer heimlich da meinen Schwabbel reingesteckt und habe dann...
Die Schwabbel, die Schwabbels und die Ziegenhaarbürste.
Aber die benutze ich tatsächlich auch immer noch. Ich mache also wenn
die Ziegenhaarbürste.
Ja, Faust
zum Beispiel. Den Schwabbel.
Ja.
Naja, jetzt könntest du wieder deine Dori-Imitation anbringen.
Für den Schwabbel.
Für den Schwabbel.
und also diese Koffer, die sind super gut gebraucht, weil man sehr viele Kosten spart. Und dann ist es so, man hat dann immer während dieses Kurses, also meistens geht ja so den ganzen Nachmittag lang, meistens hat man irgendwie vormittags Vorlesungen und dann hat man ab 1 Uhr irgendwie TPK bis irgendwie 5 Uhr oder 6 Uhr. Und in der Zeit muss man diese Aufgaben machen und dann gibt es immer draußen so einen Stand. Bei uns war das so, im Foyer von der Zahnklinik gab es dann so einen Stand. Das war dann irgendein Vertreter von einem Dentaldepot und da konnte man die ganzen Verbrauchsmaterialien nachkaufen, die man halt brauchte.
Ja,
und das
genau.
sind dann sowas wie Wachsplatten, das sind sowas wie irgendwelche Frasakozähne, das sind irgendwelche Fräsen, ist Kunststoff, das sind Klammern, alle solche Dinge, die müsst ihr ständig nachkaufen.
Ja.
Und auch da wieder, man muss echt viel Geld da ausgeben. Also du gibst sicherlich noch mal, keine Ahnung, 100 bis 300 Euro da aus.
Mindestens.
Im Monat,
mindestens,
um irgendwelche Sachen nachzukaufen.
Ja.
Und also ich hatte Gott sei Dank damals das Glück, dass ich nicht hätte arbeiten müssen. Aber ich wollte gerne arbeiten, weil ich aber auch so dieses Breaking Free, ich war dann jetzt Studentin, ich fand es auch cool. Ich brauchte auch einen Ausgleich. Also ich wollte irgendwie auch nicht immer nur in der Uni sein, genau, und ich fand es auch toll, im Café zu stehen. Ich habe mich irgendwie auch gut dabei gefühlt.
Ja, ich habe auch voll gerne verkauft.
Ja.
Wir können ja nochmal mit so ein paar Mythen aufräumen, jetzt hier zum Ende. Und zwar, man sagt ja immer, wenn du Zahnmedizin oder wenn du Medizin studieren willst, dann musst du vorher Latein in der Schule gehabt haben. Ganz klar, das stimmt nicht. Braucht man nicht unbedingt.
Aber findest du nicht, dass es geholfen? Also ich hatte Latein, mir hat es extrem geholfen.
Ich hatte kein Latein, ich hatte diesen Terminologiekurs und ich habe es nie vermisst.
Okay.
Seht ihr? Ich hab jetzt meine Meinung.
Ja, also spannend. Genau, ich fand es halt immer super entspannt, weil ich irgendwie für mich war halt klar, dass wenn da Inter steht, das zwischen heißt und deswegen waren für mich Richtungsbezeichnungen schon mal total super. Also man kriegt es auch so hin.
Also wir hatten einen Terminologiekurs, 2 Semester lang, glaube ich, oder nur ein Semester.
Das Geile ist halt,
völlig ausreichend.
Ja. Das Geile ist halt, wenn man das schon hatte, muss man da nicht hin, dann hat man ein bisschen mehr Freizeit.
Ja, aber das
kannst du ja eh nicht mehr ändern jetzt.
Come on.
Ja, du kannst es jetzt sowieso nicht mehr ändern.
Ja.
Also jetzt ist es ja schon
darum.
Vorbei. Ja.
Also ich fand es prima ohne. Fällt dir noch ein Mythos ein?
Ja, die Zahni-Partys sind die geilsten und die exzessivsten.
Das stimmt. 100%.
Auf jeden
alle
Fall.
Wollen dahin. Ja. Das sind auch alle anderen Studiengänge.
Ja,
ja, das diese stimmt.
Hammer, da müsst ihr hin, müsst ihr einfach mitmachen. Das liegt, glaube ich, wie gesagt, an diesem Studium der Extreme.
Ja.
Es ist, ja.
Ich habe noch einen Mythos, und zwar ist das, wusste ich nicht, aber es ist sogar tatsächlich auch fächerübergreifend. Das heißt, auch die JuristInnen sagen das und das sagen auch die BWLerInnen. Und zwar, die Zani-StudentInnen sind immer die schönsten.
Ja, würde ich unterschreiben. Ja.
So. Das war immer, man hat immer so Getusche gehört, ja, das sind die Zahnis, bla bla bla.
Ja,
die
jetzt stimmt, kommen stimmt, stimmt. Die Ecke. Ja. Bei uns waren eigentlich auch alle blond.
Viele. Ich war tatsächlich, und jetzt hier Fun Fact, ich war im Studium auch wasserstoffblond.
Witzig. Ja, ich war nie blond, aber ich habe zum Beispiel...
Das geht auch nicht bei dir, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
In der Examensgruppe war ich die Einzige. Also wir waren wirklich vier knallblonde und alle nicht gefärbt, also drei superblonde Mädels und ich. Und wir hatten alle am 19. Geburtstag. Nur in unterschiedlich, alle mit 3 Monaten Abstand. Also,
ach echt?
Wie witzig ist das? Total verrückt. Sag mal so, die drei Blondies und die eine.
Hast du noch einen Mythos? Boah, man muss super gut in Mathe sein. Das Studium ist unmenschlich schwer.
Ja, es ist unmenschlich schwer. Man sollte gut in Mathe sein, ist aber nicht schlimm, wenn man es nicht ist. Ich war es nicht, ich bin's nicht. Es hat trotzdem bis jetzt alles geklappt.
Ja. Und auf jeden Fall Teamarbeit über der Einzelarbeit. Damit machst du es dir auf jeden Fall leichter.
Und was ich auch wichtig finde, ist für sich selbst den Lernweg rauszufinden. Viele schreiben ja einfach alles ab und dann macht man das irgendwie mit. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich abschreibe, lerne ich eigentlich nicht besonders viel davon. Ich habe trotzdem immer alles abgeschrieben. Und es gibt ja dann immer, und das finde ich auch immer so witzig, es gibt ja immer diese eine Sparte von Mädels im Studium, die alles in verschiedenen Farben highlighten und alles ist so mega ästhetisch ansprechend von den Notizen her. Und dann hast du so die anderen, das war ich dann, die halt einfach irgendwas mitgeschrieben haben und das halt so dahin gerotzt haben.
Ja.
Ich brauchte das aber eigentlich auch gar nicht. Ich habe es natürlich trotzdem dann versucht, zu Hause alles schön abzuschreiben. Es hat aber gar nichts gebracht, weil ich einfach ein total auditiver Lerner bin. Das heißt, ich musste mich einmal in die Vorlesung reinsetzen, habe das gehört und wusste sofort.
Ja, da muss man auch vor allem bei sich selbst sein. Ja. Ich meine, in der Schule musste man nicht so viel lernen wie dann im Studium. Ich weiß auch, eine Nicole, die hat auch immer alles so schön aufgeschrieben, wo ich so dachte, sag mal, wann machst du das denn?
Ja.
Weißt du? Und ich denke, also ich habe auch immer, ich habe viel geschrieben, aber halt immer so eher so Abkürzungen und so für mich. Ich bin zum Beispiel total visuell auditiv. Mhm. Also kann dir genau sagen, wo was auf welcher Seite steht.
Ja, das kann ich auch,
Und dann muss ich es aber, wie gesagt, auch hören und ich muss auch zu Hause sprechen. Also ich muss mir das dann vorlesen. Ja. Deswegen kann ich nicht so gut in Gruppen lernen. Manche können ja total gut in Gruppen lernen. Und wenn ich dann in der Gruppe sitzen würde und würde alles die ganze Zeit vorlesen, ist es für die anderen halt weniger schön.
Ja.
Aber ja.
Wir haben uns das halt gegenseitig teilweise dann einfach vorgelesen. Das hat schon was gebracht. Aber ja, also genau. Findet euren Lerntyp und legt schnell los. Man sagt ja immer, dass man zu spät angefangen hat. Es ist auch einfach so, egal wann man anfängt, es ist immer zu spät. Also da könnt ihr euch sowieso schon mal von verabschieden. Auch wenn ihr jetzt schon anfangt zu lernen, ihr werdet sowieso nie alles schaffen. Und das finde ich halt auch krass. Man muss sich so ein bisschen von diesem, also auf der einen Seite wird man im Studium so zu diesem Perfektionismus hingetrieben. Und auf der anderen Seite werden einem aber immer grundsätzlich unlösbare Aufgaben gestellt. Also du schaffst es nie. Du musst lernen zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das ist echt nicht einfach. Das dauert auch ein bisschen. Und es ist auch okay, wenn es am Anfang nicht so perfekt klappt.
Ja, genau. Und dann lässt du das alles vor allem auch hinter dir und hast vor allem auch Spaß. Denn Zahnmedizin hat auf jeden Fall auch das Potenzial, dass man sich darin komplett verliert und danach gar nichts anderes mehr macht. Deswegen, sich mit seinem Semester gut zu verstehen, ist sicherlich wichtig, weil man mit denen nämlich auch die Freizeit verbringen kann. Ihr habt nämlich ungefähr dieselbe Freizeit zur Verfügung. Und die auch richtig, richtig zu genießen und von deiner Studienstadt so viel wie möglich mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn man in der WG wohnen zum Beispiel, dann halt auch einfach mal mitmachen. Ja. Nicht immer nur diejenige sein oder derjenige sein, der sagt, okay, nee, ich muss lernen. Ja, man muss die ganze Zeit lernen, keine Frage, muss man auch. Aber man muss auch mal Jönne können. Man muss auch mal einmal zwischendurch ein bisschen abschalten.
Haben Nora und ich auch so gemacht. Sehr zu empfehlen. Wir haben unsere Studienstädte zwar Wir hätten sie noch mehr gut kennenlernen können.
Definitiv.
Aber definitiv. Aber wir sind auch gute Zahnärztin geworden.
Learning der Woche.
Heute ein Learning aus dem Huberman-Podcast. Es ist Annis Lieblingspodcast, wie die aufmerksamen HörerInnen von euch ja wissen. Ich muss
sagen,
habe
nur geinfluenced.
Ja, ich höre den manchmal gerne. Manchmal ist mir das aber auch ein bisschen zu anstrengend, weil das einfach sehr viel Input ist. Und manchmal möchte ich einen Podcast auch hören, um ein bisschen abzuschalten oder auch mal andere Themen zu bekommen.
Deswegen habt ihr ja unseren Podcast.
Genau. Und jetzt war aber letztens eine Folge, die mich total angesprochen hat. Und zwar ging es da um Genetik. Und genauer gesagt darum, wie sich weibliche und männliche Körper entwickeln. Und wir reden jetzt hier tatsächlich einfach nur von den Geschlechtsorganen, die jetzt dem weiblichen und männlichen Körper zugeordnet sind, also rein biologisch. Mhm. Und wir alle wissen ja, XX ist weiblich, XY ist männlich. Jetzt ist das aber ganz spannend und das wusste ich nicht. Beziehungsweise es hat so ein bisschen geklingelt. Und wenn ihr jetzt ja dann studiert, werdet ihr auch irgendwann dahin kommen, dass ihr das dann alles lernt. Und, oder vielleicht sogar schon im Bio gelernt habt, dieses SRY, diese Region auf dem Gen, diese Sex-Determining Region Y. Deswegen heißt das so. Also es ist quasi eine Region auf dem Y-Chromosom, die dafür kodiert, ob sich Hoden ausbilden. Und wenn sich Hoden ausbilden, dann wird Testosteron produziert. Und dann weist man quasi das männliche Geschlecht aus.
Phänotypisch
auf Chromosomenebene. Ja. Vor allem erstmal ist es dann ausgeprägt und dann wird es eben auch noch phänotypisch ausgeprägt. Super spannend. Und zwar, ob du jetzt ein XX oder ein XY-Chromosom in diesem Embryo vorliegen hast, das ist ja direkt von Anfang an da. Das kannst du untersuchen, sofort von Anfang an. Aber es kommt eben drauf an, ob dieses SRY-Gen vorhanden ist und ob, wenn es vorhanden ist, es auch aktiv ist und ob, wenn es aktiv ist, dann auch noch korrekt funktioniert. Und das ist nämlich das Spannende.
Und was, ich habe es noch ganz nicht ganz verstanden, was macht es dann genau, dieses SRY?
Ja, also das SRY, das ist das, was quasi dazu führt, dass sich ein Hoden ausbildet und dass dann eben Testosteron auch ausgeschüttet, also produziert wird und dass dann quasi ein Mann entsteht.
Ja. Du hast es jetzt ja quasi selber auch erst gehört, deswegen ist jetzt vielleicht ein bisschen gemeine Frage, aber ist es dann theoretisch so, dass man, wenn man jetzt XY hat und man hat dieses SRI, das funktioniert nicht oder es ist nicht da oder es ist nicht gut ausgebildet, dass man quasi Genotyp ein Mann ist, aber kein Testosteron entwickeln könnte, weil der Hoden nicht ausgebildet wird?
Das kann sein. Das ist das Spannende.
Keinen männlichen phänotypische Entwicklung oder was bedeutet es dann genau?
Also es gibt quasi drei verschiedene Möglichkeiten, die passieren können. Du hast halt entweder eine Mutation, also du hast dieses SRY-Gen, das ist einfach eine Sequenz auf diesem Y, die dafür kodiert, dass du einen Hoden bekommst.
Und man könnte sozusagen ein Mann sein, nur mit einem Penis ohne einen Hoden, wenn das SRI nicht funktioniert.
SRY und Also entweder du hast halt dieses SRY-Gen und du bekommst einfach einen Hoden und daraus dann die Entwicklung des Testosterons, ja?
Sorry. Jetzt sagst du mir gerade, dass ich dann einfach einen Hoden bekomme.
Ja.
Okay.
So. Oder, genau, und du hast das jetzt so. Dann kann es aber auch sein, du hast das Gen auf dem Y-Chromosom, aber durch eine Mutation ist es nicht funktionsfähig. Das würde bedeuten, du hast ein XY-Chromosomensatz. Das heißt, man würde diesen Embryo angucken, würde sehen, XY, okay. Aber der Mensch, der sich daraus entwickelt, kann trotzdem weiblich sein, weil sich keine Hoden ausbilden. Das ist dieses Swire-Syndrom.
Ja. Hätte der dann einen Penis, der Mensch?
Ich glaube, der Penis ist ganz unabhängig tatsächlich vom Hoden, weil der Penis ja überhaupt nichts mit dem Testosteron zu tun hat.
Okay.
Und das Testosteron ist tatsächlich das vorherrschende Hormon, was ja dazu führt, dass du diese männliche Entwicklung hast.
Okay, und das heißt, man wäre dann theoretisch eine Frau mit einem, man wäre eine Frau, entwickelte Frau mit einem Penis?
Das kann sein, muss nicht sein. Also der Penis ist da nicht so wichtig.
Weil aber auf dem Y-Chromosom liegt doch auch die Penisentwicklung?
Nein, das
da
Wichtigste
bin ich in der Genetik bewandert.
Ich auch nicht, aber was für die männliche Entwicklung entscheidend ist, ist der Hoden.
Sozusagen für das männliche Gefühl, sagen wir mal. Für die Identifikation, oder?
Nee, also der ganze Körper entwickelt sich ganz anders, weil das Testosteron dann fehlt.
Okay.
Ja. Mhm. Und das ist eben diese eine Option. Und die zweite Option ist, also das ist jetzt einmal quasi Mutation, ja, also das SRY-Gen ist vorhanden, aber nicht aktiv. Dann gibt es die Möglichkeit, dass das SRY-Gen fehlt, obwohl ein Y-Chromosom da ist. Das heißt, du hast durch einen Fehler bei der Zellteilung hast du einen XY-Chromosomensatz, aber keine männliche Entwicklung, weil dieses SRY-Gen fehlt. Das heißt, du bist quasi, wenn du dir ein Embryo anguckst, hast du nicht XX und bist dann eine Frau, sondern du hast XY, bist eine Frau.
Du bist auch eine Frau. Ja.
Und hast aber XY. Und das ist, finde ich, total spannend und das hat mich richtig angesprochen. Und dann eben Nummer 3, wenn das SRY-Gen verrutscht auf ein X-Chromosom. Das kann auch sein.
Ja.
In sehr seltenen Fällen wird das SRY-Gen dann auf so ein X-Chromosom übertragen.
Dann frage ich mich immer, who the fuck hat das denn mal rausgefunden?
Ja, das
also,
ganz
so
viel
cool, dass das geht.
Ja, also was ich so verstanden hatte in dem Podcast war, dass das vor allem auch an Mäusen erforscht worden ist, ganz viel. Auch an menschlichen Embryos, aber auch an Mäusen, weil die sehr ähnlich sind genetisch. Und das würde dann bedeuten, dass du dann ein XX hast, aber eine männliche Entwicklung. Das heißt, du hast dann trotzdem eben Hoden und alles. Das heißt, du hast quasi einen phänotypischen Mann, der da rumläuft, der auch alle Organe und alles da hat, aber sein Chromosomensatz ist halt einfach XX.
Crazy.
Ja, und das ist
noch nie gehört.
Das nennt sich dann XX Male Syndrome. Also wir haben Swire-Syndrom für quasi die erste Option für die Mutation. Also du hast das SRY und es funktioniert aber nicht richtig und dann hast du ein weiblich, obwohl XY ist, dann hast du einmal XY, aber das SRY fehlt und dann hast du keine männliche Entwicklung oder du hast halt eben XX mit SRY und dann hast du männlich. Also letztlich
und ist
zusammen.
Ist das in Menschen auch schon gefunden? Also haben die quasi auch schon XX Männer gefunden?
Ja.
Ja, ist ja verrückt. Ja.
Also das, was eben spannend ist, ist, dass SRY eigentlich darüber entscheidet, ob du dann wirklich einen Hoden und Testosteron hast und dementsprechend phänotypisch Mann bist.
Und dass es quasi wichtiger ist als XX oder XY.
Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Das fand ich super spannend.
Die Welt ist größer als XX und XY. Das ist quasi der Beweis dafür. Ja, cool.
Ich habe den auch noch gar nicht zu Ende gehört, weil mich dieses Anfangsthema schon so eingenommen hat, dass ich mich da erstmal ganz viel belesen musste.
Ja.
Das meine ich eben mit, manchmal ist mir der ein bisschen zu anstrengend, der Podcast, weil...
Ist halt auch immer sehr lang. Manchmal sind die ja 2 Stunden lang, ne?
Ja,
deswegen wollen wir ja diesen Podcast auch ein bisschen kürzer halten, also kommen wir jetzt zum Dental Empowerment.
Ja. Und den Link dazu kriegt ihr in den Shownotes, also da könnt ihr nochmal nachhören und berichtigt mich, falls ich irgendwas falsch zusammengefasst habe.
Sehr groß von dir. Ja.
Dental Empowerment.
Wir wollen euch dazu empowern, euer Bestes zu geben und das Zahnmedizinstudium mit Erfolg abzuschließen. Und das schafft ihr am besten, wenn ihr euch eine große Friendbase, euer Fangnetz aufbaut. Das gilt nicht nur fürs Zahnmedizinstudium, denn dieses Fangnetz, das nehmt ihr auch gleich mit in eure Berufslaufbahn und da ist es ebenso wichtig. Denn eure Freunde im Studium, das sind sicherlich diejenigen, die mit euch durch dick und dünn gehen. Das sind Freunde fürs Leben. Freut euch drauf, da lernt man Persönlichkeiten richtig gut kennen. Und auch im Studium könnt ihr euch selbst richtig gut kennenlernen. Wenn du merkst, dass Zeitdruck etwas ist, womit du gar nicht zurechtkommst, dann ist das etwas, das sich in der Zahnmedizin in der ganzen Berufslaufbahn mit durchzieht. Und wenn es dir keinen Spaß macht oder wenn es dir alle Energie raubt, Deadlines zu haben, dann könnte es sein, dass Zahnmedizin vielleicht nicht der Beruf ist, der dich glücklich macht. Gerade in den ersten Semestern ist es ja so, dass wir eigentlich in dem Zahnmedizinstudium viele Dinge machen müssen, die mit dem Beruf am Ende gar nichts zu tun haben. Deswegen, wenn du merkst, Zahnmedizin ist was für dich, aber Zahntechnik nicht, dann box dich durch. Und vor allem mach es mit ein bisschen Humor. Lass dir auch Zeit und Raum für deine Freunde, lass dir auch Zeit und Raum, um Student zu sein, denn es ist die schönste Zeit des Lebens. Wir gucken immer wieder mit einem tränenden Auge dahin zurück, mit einem lachenden, weil wir es endlich geschafft haben, und mit einem tränenden, weil es eben so viel Spaß macht.
Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann teilt sie auf jeden Fall mit euren FreundInnen, denn dann habt ihr alle einen großen Vorteil, denn das hier ist definitiv all das, was ihr in keinem einzigen Lehrbuch und in keiner Vorlesung hören werdet.
Du hörst diese Folge und du folgst uns noch nicht? Dann kannst du das jetzt tun. Klick einmal auf den Follow-Button, gib uns 5 Sterne und wenn du uns in unserem Daily Life in der Praxis begleiten möchtest, dann kannst du das am allerbesten auf TikTok tun.
So, und jetzt auf in die Vorlesung oder eben auch ab in die VIP, denn das wird euer neues Zuhause sein. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg.
Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg in der ersten Zeit. Nehmt euch uns mit. Wir haben immer mal wieder StudentInnen-Folgen zu den kommenden Semestern. Und ganz, ganz viel Spaß und Erfolg in der Zahnmedizin.
Ciao, ihr Lieben.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.